Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Bettina Köster. Schön, dass Sie dabei sind. Für viele von uns ist es ganz selbstverständlich, auf dem Smartphone mal eben ein Video zu schauen oder selbst ein Filmchen bei Instagram zu posten. Zu wenige denken daran, dass diese bewegten Bilder zusätzlich zu betexten. Und das prangert die Initiative Barrierefrei Posten an. Sie rüttelt an unser aller Aufmerksamkeit, damit das Internet inklusiver wird. Worauf wir da alle achten sollten, hören Sie am Ende der Sendung. Vorab schauen wir erst einmal nach Hamburg, denn dort bangt die Morgenpost um ihre Zukunft. Und der BBC-Generaldirektor hat seinen vorzeitigen Abschied angekündigt. Warum? Auch das klären wir im Laufe der Sendung in einem Expertinnengespräch. Knackige Überschriften, pointierte Texte zu Themen, die das Zeug zum Aufreger haben und dabei sauber recherchiert sind. Das ist das Markenzeichen der Hamburger Morgenpost. Und damit könnte es, wenn es schlecht läuft, bald vorbei sein. Der Dumont Verlag versucht händeringend, die Zeitung loszuwerden. Und in der Redaktion wartet man gespannt auf das, was da so kommen könnte. Große Hoffnungen machen sich die Mitarbeiter nicht, aber sie wollen weiter kämpfen. 40 Mitarbeiter und Gewerkschaftsvertreter haben heute vor dem Verlagsgebäude demonstriert. Aus der Hansestadt berichtet unser Landeskorrespondent Axel Schröder.
Im Redaktionsflur der Hamburger Morgenpost hängen die Werbebanner aus der über 70-jährigen Historie der Zeitung. Weiße Letter auf rotem Grund. Die neuesten Nachrichten aus der Hansestadt für nur 10 Pfennig. Die Blütezeit der Mopo ist lange vorbei. Heute, angesichts der unsicheren Zukunft der Zeitung, sei die Stimmung gedrückt, sagt die Journalistin und Mopo-Betriebsrätin Nina Gessner.
Ja, die Stimmung ist hochnervös. Wir werden seit einem Jahr von Dumont hingehalten. Vor einem Jahr ist das durchgesickert, dass Dumont sich von seiner Tageszeitungssparte trennen will. Und es hieß erst, bis Juni gibt es eine Entscheidung. Dann hieß es, bis September gibt es eine Entscheidung. Jetzt deutet sich schon wieder an, dass es möglicherweise bis Ende Februar geht. Und die Nerven der Kollegen sind zum Zerreißen gespannt.
Zu den Sorgen um die Zukunft komme dann noch die Arbeitsverdichtung, erzählt Nina Gessner. Allein im letzten Jahr hätten durch Verrentung oder Jobwechsel 20 Mitarbeiter die Zeitung verlassen. So gut wie keine Stelle sei neu besetzt worden. Und ganz nebenbei sei vom verbliebenen Team dann auch noch das Konzept Online First umgesetzt worden, um die Reichweite im Netz zu steigern.
Das haben die Kollegen mitgetragen, immer mit der Hoffnung, dass das die Arbeitsplätze rettet. Und wenn jetzt eine Zerschlagung droht, dann war dieser hochmotivierte, kräftezehrende Einsatz der Kollegen umsonst.
Ganz unterschiedliche Zukunftsszenarien sind denkbar. Entweder wird die Hamburger Morgenpost als Gesamtheit verkauft, also die Zeitung und die Online-Ausgabe. Oder das ganze Unternehmen wird abgewickelt. Davon wären über 50 Mitarbeiter betroffen. Zurzeit, so Betriebsrätin Nina Gessner, verhandle die Funke Mediengruppe mit Dumont darüber, nur den Online-Auftritt der Mopo zu übernehmen, und zwar ohne die Mopo-Redaktion. Dass sich der Verkauf so schwierig gestaltet, liegt auch am Auflagenrückgang der Mopo. Der sei zwar mittlerweile gestoppt, sagt Nina Gessner. Der Absturz in den Vorjahren sei aber, wie bei anderen Hamburger Zeitungen, immens, erklärt Hermann-Dieter Schröder vom Hamburger Hans-Bredow-Institut.
Da haben wir einen Rückgang innerhalb von 2 Jahren von 27% der Auflage.
Heute verkauft die Mopo inklusive der E-Paper-Ausgaben rund 48.600 Exemplare täglich. Die Gründe für den Auflagenschwund sind vielfältig, sagt der Medienforscher Schröder. Zum einen werde versucht, den Wegfall von Anzeigenerlösen durch höhere Preise für Abonnements und Einzelexemplare zu kompensieren. Und auch der Trend zu Single-Haushalten führe dazu, dass die Menschen auf eine Zeitung für sich allein verzichten würden.
In Hamburg haben wir 54% der Haushalte als Einpersonenhaushalte. Da teilt sich eben niemand die Kosten für die eine Zeitung.
Mit diesen Problemen hätten alle Zeitungen im Hamburger Raum zu kämpfen.
Das einzig Spezifische ist, dass die Morgenpost schon so klein ist, dass eine weitere Verkleinerung immer heikler wird.
Und das bestätigt auch die Mopo-Journalistin und Betriebsrätin Nina Gessner. Viele in der Redaktion fragten sich, wie nach all dem Personalabbau auf Dauer noch die journalistische Qualität geliefert werden könne, die auch für eine Boulevardzeitung unerlässlich ist. Unterstützung für die Mopo kommt aus allen politischen Lagern der Hansestadt, auch vom Senator für Kultur und Medien Carsten Broster, einem täglichen Mopo-Leser.
Ja. Als jemand, der sagen, politischen Leben der Stadt unterwegs ist, gehört die Mopo zur Morgenlektüre.
Auch Broster selbst hat schon vertrauliche Gespräche mit den Verantwortlichen der Dumont Verlagsgruppe geführt. Sein Einfluss sei aber begrenzt.
Ich nehme wahr und deute auch die Dauer des bisherigen Verfahrens, dass alle Beteiligten ein Interesse daran haben, die redaktionelle Struktur der Mopo zu erhalten. Und das ist ehrlicherweise auch das, was ich hoffe und was ich wünsche.
Denn immerhin, so Broster, sei das Tageszeitungsangebot in der Hansestadt zuletzt mit der Schließung der Hamburg-Redaktion der Welt schon seit einigen Jahren rückläufig. Wann eine Entscheidung über die Zukunft der Hamburger Morgenpost fallen wird, bleibt offen.
Axel Schröder über die bedrohte Zukunft der Hamburger Morgenpost. Und jetzt geht unser Blick nach Großbritannien. Dort will der Generaldirektor der alten Tante, wie die BBC gern liebevoll genannt wird, verlassen. Tony Hall wird im kommenden Sommer seinen Chefsessel vorzeitig freigeben. Das falle ihm nicht leicht, so der 68-Jährige, weil sein Herz immer für den öffentlich-rechtlichen Sender schlage. Aber die Zukunft der BBC solle sozusagen aus einem Guss gestaltet werden. Damit meint er zum einen die turnusmäßige Überprüfung des öffentlich-rechtlichen Senders im Frühjahr 2022 und zum anderen die Erneuerung seiner Charta im Jahr 2027. Annika Seel ist Professorin für digitalen Journalismus an der Universität der Bundeswehr in München und hat auch am Reuters Institut der Universität Oxford über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geforscht. Ich habe sie gefragt, ob sie den Rücktritt von Tony Hall auch als strategischen Schritt sieht.
Das kann man sicherlich so interpretieren. Also dafür spricht, dass die BBC im Moment ja auch nicht in ganz leichten Fahrwassern ist. Also zum einen gibt es von den beiden politischen Lagern Kritik an jeweils zu einseitiger Berichterstattung. Also von den Konservativen der Vorwurf, es sei zu Brexit kritisch. Gleichzeitig hat Boris Johnson die Diskussion angestoßen, die Finanzgrundlage der BBC betrifft. Also ob heutzutage noch eine Rundfunkgebühr zeitgemäß sei. All das sind Punkte. Plus der Gerichtsprozess, der gerade für die BBC verloren ging, zum Thema Equal Pay innerhalb der Anstalt. Da hatte eine Moderatorin geklagt, die auch Tony Hall entsprechend unter Druck gesetzt haben. Hinzu kommt das, was Sie einleitend schon gesagt haben. Es steht die Renewal der Royal Charter an, zwar erst 27, aber eben der Zwischenschritt 22 schon. Und es scheint, das hat die Newsnight angedeutet, als sei da auch vom Board ein gewisser Druck auf Tony Hall ausgeübt worden, das sozusagen in eine Hand zu legen.
Hat er sich vielleicht doch so ein bisschen aus dem Staub gemacht, obwohl er beteuert, dass sein Herz für die BBC schlägt?
Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass es aus dem Staub gemacht ist oder ob es vielleicht auch eine souveräne Entscheidung ist. Also man kann es ja in beide Richtungen interpretieren. Er hat bisher sicherlich auch Großes für die BBC geleistet und das ist sicherlich auch in vielen Statements, die jetzt quasi nach seiner Ankündigung des Rückzugs gemacht worden sind, von vielen Seiten deutlich geworden. Und manchmal kann ja auch der Punkt, den man dann selber wählt, um das zu übergeben, gar nicht unbedingt ein aus dem Staub machen sein, sondern eine geplante Übergabe dann für den Nächsten.
Wen braucht es als zukünftigen Kapitän, damit das BBC-Schiff weiter sicher durch turbulente Zeiten, Sie haben es eben auch schon angedeutet, mit großem Spardruck gesteuert werden kann?
Es sind sicherlich schon viele Namen da jetzt im Spiel, da zu sagen, den oder den, wäre sehr spekulativ. Aber ich denke, was man ganz allgemein sagen kann, ist, dass es nicht leichter wird für die BBC in der politischen Diskussion. Und das betrifft ja, das finde ich den wesentlichen Punkt, nicht nur die BBC, die in Großbritannien eben noch eine recht starke Position hat, sondern das sind Diskussionen, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, öffentlich-rechtliche Medien in ganz Europa in unterschiedlichem Ausmaß betreffen, ist die Frage eben nach ihrem Stellenwert heute in der Gesellschaft. Und es zeigt sich, dass sie gerade von populistischen Parteien massiv unter Druck gesetzt werden, angegangen werden dafür, dass sie sozusagen das betreiben, was von ihnen gefordert wird, nämlich eine universelle, eine ausgewogene, eine vielfältige Berichterstattung, die diese Parteien nicht wollen und sich entsprechend auf die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten auch einschießen. Und da braucht es eben jemand, der sehr souverän führt, der dafür sorgt, dass die Relevanz der öffentlich-rechtlichen Medien in der Gesellschaft weiterhin erkannt wird, dass der Bezug bestehen bleibt und dass die Menschen erkennen, wofür sie entsprechend eben auch ihren Beitrag zahlen und sich in diesen Medien wiederfinden.
Die BBC plant ja eine stärkere Regionalisierung, also mehr Studios in den ländlichen Norden. Wie sehen Sie diese Richtungsänderung?
Ich würde nicht sagen, dass es eine Richtungsänderung ist, sondern eher eine Verstärkung der Position, die die BBC seit einigen Jahren schon hat. Also ich glaube, in den letzten 10 Jahren, also vor 10 Jahren ungefähr, hatte man nur ein Drittel des Personals außerhalb der Zentrale. Inzwischen ist es ungefähr die Hälfte und geplant ist, sagt Tony Hall, dass es 2/3 ist bis 27. Das spiegelt möglicherweise auch wieder, dass man spätestens beim Brexit erkannt hat, dass eben diese ländlichen Regionen auch wichtig sind. Es ist natürlich zum einen eine Stärkung von strukturschwacheren Regionen, aber zum anderen hat die BBC, hat öffentlich-rechtlicher Rundfunk im Allgemeinen überall ja auch die Aufgabe, das ganze Land abzubilden. Und das ganze Land ist eben nicht nur London oder gerade nicht nur London, sondern eben auch ländliche Regionen, teilweise im Norden und so weiter.
Die BBC ist ja weltweit das Vorbild für öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Was braucht sie jetzt, damit sie das auch weiter bleiben kann?
Sie braucht eine starke Führung, ganz sicherlich, aber auch politische Unterstützung und den Rückhalt in der Bevölkerung. Das ist nicht ganz banal, wie man an derzeitigen Zeiten sieht, aber sie leistet ja auch viel für die Bevölkerung. Diesen Wert muss man weiterhin deutlich machen, den öffentlich-rechtliche Medien bringen, wie die BBC, aber ihr eben auch politisch die Unterstützung weiterhin geben. Und ich denke, da ist zum einen ganz, ganz relevant ein Finanzierungsmodell, das weiterhin Unabhängigkeit garantiert, so wie es jetzt durch den Rundfunkbeitrag geschaffen wird. Man sieht in vielen anderen europäischen Ländern auch, dass genau das zur Debatte steht und die populistischen Parteien versuchen, das zu ersetzen durch eine Staatsfinanzierung. Das ist vielleicht auf den ersten Blick für manche Bürger angenehmer, weil das dann nicht mehr direkt aus der eigenen Tasche gezogen wird, sondern eher indirekt über das Staatsbudget. Aber es sorgt natürlich auch oder es bringt zumindest die Gefahr mit sich, dass dann öffentlich-rechtliche Medien auch am Tropf des Staates hängen und damit beeinflussbarer sind.
Einschätzungen von Annika Seel, Professorin für digitalen Journalismus an der Universität der Bundeswehr. Georgien ist ein Land, das sich eigentlich Richtung Westen orientiert. Umfragen zeigen seit Jahren, dass sich eine klare Mehrheit eine engere Anbindung an die EU und die NATO wünscht. Die Beziehungen zu Russland sind seit dem Krieg im August 2008 dagegen eher angespannt. Doch Aktivisten beobachten, wie der Einfluss des großen Nachbarn seit einiger Zeit auf subtile Weise wächst. Und zwar im medialen Diskurs. Mehr hat Peter Sawicki in Tiflis recherchiert.
In einem Großraumbüro mitten in Tiflis tippen einige Frauen in ihre Tastaturen. Auf einem Wandplakat ist ein schwarzer Kopfumriss zu sehen. Darin in Rot Hammer und Sichel. Darunter steht auf Englisch anti-westliche Propaganda. Das Plakat beschreibt bildhaft die Arbeit der Media Development Foundation, kurz MDF. Die Organisation wird durch Fördergelder finanziert, etwa aus den USA und der Akademie der Deutschen Welle. Sie befasst sich vor allem mit Faktenchecks und hat viel damit zu tun. Leiterin Tamara Kintsurashvili klappt ihren Laptop auf und zeigt einen Artikel, den MDF analysiert hat.
Hier ist ein typisches Beispiel. Es geht um den Weltjudo-Verband. Er hat mal eine georgische Athletin bestraft, weil sie während eines Wettkampfs ein Kreuz um den Hals trug. Wobei es hier nicht um das Kreuz selbst ging, sondern um Sicherheit. Das Tragen von Schmuck ist im Judo verboten.
In dem Artikel habe aber gestanden, dass die Judoka wegen ihrer Religion diskriminiert worden sei, erklärt Kintsurashvili. Die Botschaft dahinter, der Westen untergrabe Georgiens kulturelle Identität.
Das basiert auf der Idee der sogenannten russischen Welt. Es zielt auf alle christlich-orthodoxen Menschen im post-sowjetischen Raum. Demnach hat uns Russland zwar mit Panzern attackiert, aber der Westen will unsere Seele zerstören.
Seit dem Krieg mit Russland im Jahr 2008 werden der Organisation MDF zufolge in Georgien immer wieder Narrative gestreut, die auf die EU- und NATO-Annäherung des südkaukasischen Landes abzielen. Der irreführende Jude-Artikel stammte aber nicht von russischen Autoren. Er erschien auf der Website von Imedi TV, einem großen georgischen Privatsender. Er hat den Ruf der Regierungspartei Georgischer Traum nahezustehen. Sie verfügt im Parlament über eine Dreiviertelmehrheit. Gegründet wurde sie vom Milliardär Bidzina Ivanishvili. Für Tamar Kintsurashvili zeigt der Text von Imedi TV, wie tief anti-westliche Narrative in Georgien verankert sind. Sie schreibt das besonders der Regierung zu. Seit Monaten gehen im Land regelmäßig Menschen auf die Straße. Sie fordern die Umsetzung einer versprochenen Wahlrechtsreform und sie protestieren gegen einen wachsenden Einfluss Russlands. Nach Recherchen von MDF werden die Proteste auf der Straße im Internet oft von Bots und Trollen begleitet, die zudem häufig der Regierung nahestehen sollen. Diese hätten Demonstranten als LGBT-Aktivisten bezeichnet, was in Georgien als Diffamierung gelten kann. Eine Vertreterin der Regierungspartei weist die Vorwürfe auf Nachfrage des Deutschlandfunks zurück. Dagegen sieht Mamuka Angulatze, Medienexperte bei Transparency International, klare Anhaltspunkte. Seit 2 Jahren nimmt die inländische Propaganda deutlich zu. Allein vor der Präsidentschaftswahl 2018 wurden 200 gefälschte Online-Profile enttarnt. Mit Abstand die meisten davon hatten für die regierende Partei Stimmung gemacht. Eine solche Situation beeinflusst das Verhalten der Wähler massiv. Ein anderer Trend ist, dass diese Propaganda russische Narrative aufgreift und damit liberale Werte in Georgien beschädigt. Das sieht Oppositionspolitiker Giga Bokeria ähnlich und schildert eine Maßnahme des regierenden georgischen Traums vor den Parlamentswahlen 2016. Die Partei initiierte damals eine Verfassungsreform. In der Folge wird die Ehe nun strikt als Bund zwischen Mann und Frau definiert. Damit habe die Partei bewusst ein anti-westliches Narrativ für ihre Zwecke benutzt. Es gibt in Georgien Politiker und Kirchenvertreter, die Homosexuellen absprechen, Menschen zu sein. Wir unterstützen ihre zivilen Rechte, aber wir haben nie die gleichgeschlechtliche Ehe gefordert. Doch die Regierungspartei sagte, dass Europa uns zwingen wird, die Homo-Ehe einzuführen, weshalb wir schon vorher darauf reagieren müssen. Sie beschwor also eine künstliche Gefahr und reagierte selbst darauf.
So they created a threat and reacted to a threat.
Tamar Kintsurashvili von der Organisation MDF schließt nicht aus, dass sich diesen Herbst Ähnliches wiederholen könnte. Dann wird in Georgien ein neues Parlament gewählt. Sie macht sich Sorgen.
Vor allem im postsowjetischen Raum ist fairer politischer Wettbewerb bisher kaum üblich. Für uns als Land mit noch nicht ausgereifter Demokratie ist das besonders schmerzhaft. Wir wollen aber mehr erreichen und ein echter Teil der europäischen Familie werden.
Mit ihrem Einsatz für ausgewogenen Journalismus hoffen die Faktenchecker dazu, einen Beitrag leisten zu können.
Zurück nach Deutschland. Blinde und gehörlose Menschen werden in den sozialen Medien oft ausgeschlossen. Das kritisiert die Initiative barrierefreiposten.de. Deshalb will sie sich dafür einsetzen, dass das Internet inklusiver wird. Ein Appell an uns alle, die in Netzwerken unterwegs sind. Ich habe mit dem Gründer der Initiative gesprochen. Er heißt Heiko Kunert, der auch Geschäftsführer des Hamburger Blinden- und Sehbehindertenvereins ist. Und ich habe ihn gefragt, was denn einen barrierefreien Post ausmacht.
Barrierefreiheit im Internet ist relativ klar definiert. Es macht zum Beispiel aus, dass Bilder beschrieben werden. Ich selber bin auch blind und wenn Sie sich vorstellen, wie visuell die sozialen Medien sind, wie viel dort Fotos gepostet werden, dann bleiben die mir erst einmal verschlossen, wenn sie nicht eine Bildbeschreibung oder einen Alternativtext haben. Das ist ein Beispiel. Sie sagten das Stichwort gehörlose Menschen. Videos sollten untertitelt sein, damit eben Menschen, die Audiospur nicht hören können, eben auch folgen können. Oder Texte sollten leicht verständlich sein für Menschen, die Lernschwierigkeiten haben. Also zu dem Thema Barrierefreiheit gehört sehr, sehr viel und einiges davon ist tatsächlich für jeden, für jede relativ leicht umsetzbar.
Jetzt haben Sie schon die Betitelung angesprochen, also die Texte, die unter Bildern stehen, damit Sie sich als Blinde auch vorstellen können, was da jetzt gerade gezeigt wird. Wie ist denn Ihr Eindruck? Wie ist denn da im Moment der Anteil?
Der ist verschwindend gering, muss man sagen, wenn man bei den sozialen Netzwerken bleibt. Also unsere Initiative Barrierefrei Posten konzentriert sich ja ganz bewusst auf die sozialen Medien und gibt eben Tipps, wie barrierefreie Posts auf Facebook, Instagram, Twitter zum Beispiel aussehen könnten. Insgesamt betrifft das Thema Barrierefreiheit natürlich das ganze Internet. Da ist es ja so, dass zum Beispiel öffentlich-rechtliche Anbieter zu Barrierefreiheit verpflichtet sind. Aber in den sozialen Medien gibt es diese Verpflichtung ja nicht. Und wenn Sie bei Privatpersonen, Einzelnutzern schauen, dann ist es wirklich verschwindend gering, die Anzahl der Menschen, die die Bildbeschreibungsfunktionen überhaupt nutzen. Viele kennen sie auch gar nicht.
Ist die Hemmschwelle vielleicht einfach zu groß, dass man das als zu viel Aufwand empfindet? Weil im Netz geht es ja immer schnell, spontan und direkt zu.
Das ist sicherlich ein Faktor. Meine Erfahrung ist aber auch, dass viele Menschen gar kein Bewusstsein davon haben, dass zum Beispiel überhaupt blinde Menschen wie ich im Internet unterwegs sind. Da geht es ja schon los, dass viele Menschen sich gar nicht vorstellen können, wie blinde Menschen das Internet nutzen, also eben mit Hilfstechnologie, also Sprachausgaben und Geräten, die Bildschirminhalt in Blindenschrift ausgeben können. Wenn Menschen zum Beispiel blinde Follower oder Freunde in den sozialen Netzwerken haben, dann steigt oft auch das Verständnis für die Bedarfe und viele Leute gewöhnen sich dann daran. Am Anfang ist es halt ein Arbeitsschritt mehr, an den man sich auch erstmal gewöhnen muss. Jedes Mal einmal kurz innehalten, bevor das Foto hochgeladen wird und überlegen, was ist jetzt eigentlich die zentrale Info, die dieses Bild vermittelt, was ist der zentrale Inhalt, was auf diesem Foto zu sehen ist. Und das kurz und knackig zu beschreiben, ist natürlich erstmal ein Arbeitsschritt mehr, der aber eben vielen Nutzerinnen und Nutzern hilft.
Sie haben ja auch ganz konkrete Tipps, zum Beispiel, wenn es um Hashtags geht. Vielleicht sagen Sie uns da nochmal, was Sie da wichtig finden.
Ich habe ja eben gesagt, dass ich als blinder Mensch das Internet ganz häufig mit einer Sprachausgabe benutze. Und das ist eine künstliche Stimme, die mir den Bildschirminhalt vorliest und eben auch zum Beispiel ein Tweet und dann eben auch ein Hashtag. Und bei Hashtags ist es wichtig, dass jedes neue Wort in einem Hashtag groß geschrieben wird, damit die Sprachausgabe das dann auch wirklich wie getrennte Wörter vorliest, weil es gibt zum Teil ja sehr, sehr lange Hashtags und die werden dann von der künstlichen Sprachausgabe wie ein Wort vorgelesen und dann sind die tatsächlich sehr schwer zu verstehen. Also ich kann das Beispiel nur der HSV mal nennen, weil ich nun HSV-Fan bin. Da ist es so, dass man dann das N und das D groß schreiben sollte und hinten das HSV auch groß schreiben, weil dann die Sprachausgabe nur der HSV sagt. Wenn ich das alles klein schreibe, wie das sonst häufig bei Hashtags ist, dann liest die Sprachausgabe das wie ein Wort vor und das klingt dann ungefähr so wie nur der Das ist dann so, ja, genuschelt quasi.
Tja, und nicht wirklich zu verstehen, sagt Heiko Kunert. Er ist Mitbegründer der Initiative barrierefreiposten.de.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Heike Sabel. Ich bin Reporterin bei der Sächsischen Zeitung in den Lokalredaktionen Pirna, Sebnitz, Freital und Tippoldeswalde. Die Schlagzeile in unserer morgigen Freitaler-Ausgabe lautet »Mit dem Tod leben«. Das ist die Geschichte eines Mannes, der seinen Sohn und seinen Schwiegersohn bei tragischen Unfällen verloren hat und jetzt etwas tut, was viele wahrscheinlich nicht könnten. Er hilft ehrenamtlich anderen, die in gleiche Situationen kommen. Auf die Geschichte bin ich gekommen, weil es in Heidenau ein neues Johanniterzentrum gibt und hatte halt überlegt, wie man diese sachliche Nachricht etwas im wahrsten Sinne des Wortes mit Leben erfüllen kann.
Und damit geht Medias Res zu Ende. Bettina Köster sagt Tschüss.